Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelmeinung. Heute geht es um OpenTTD, dem Open Transport Tycoon Deluxe. Mit dem Hörnchen natürlich. Los geht's.
Direkt zur Information vorweg. Wir stellen unseren Zyklus, in dem wir die Videos veröffentlichen, um auf den 1. und den 15. eines Monats, damit wir nicht alle Folgen immer am 1. und 2. eines Monats haben, sondern dass ihr ein bisschen verteilt die Inhalte bekommt. Das bedeutet, dass die Podcast-Folgen natürlich immer auf den gleichen Channels hier direkt erscheinen. Und bei den YouTube-Channeln, für die, die es über YouTube schauen, am 1. bei meiner Person und am 15. beim Hemi auf dem Channel. Wie gesagt, wir packen heute mal ein älteres Spiel aus. Der Grund ist tatsächlich ganz einfach. Und zwar wird es auf Steam veröffentlicht. So, fertig, Podcast Ende, tschüss.
Ja, tschüss.
Nein, also, wir gucken es uns natürlich einmal an. Das Spiel werden wir entsprechend auch schon gespielt haben. Eventuell packen wir es nach den, was heißt wir, ich nochmal aus, wenn wir den Podcast veröffentlichen, einfach, dass wir passend dazu dann auch nochmal einen Twitch-Stream haben. Prinzipiell kann man jetzt allerdings Folgendes dazu sagen. Also, ich werde jetzt einfach mal mit den ganz normalen Specs anfangen, so wie wir einmal anfangen. Das Spiel ist wirklich, wirklich alt. Also ich glaube, es wurde 2004, um genau zu sein, am 6. März 2004 begann die Entwicklung vom Entwickler Lutte mit vollem Namen. Moment, das muss ich ablesen, das kenne ich jetzt. Ludwigs Street Goes. Bitte seht es mir nach, wenn der Name falsch ausgesprochen ist. Dieser ist abseits des Gaming-Bereichs vor allen Dingen bekannt geworden durch die Entwicklung von ScumVM oder dem BitTorrenten-Klienten MyTorrent. Eine doch relativ bekannte Größe im Softwarebereich hat dieses lustige Spiel aus dem Original Transport Tycoon Deluxe raus emuliert und hat eine Free-Version nachgebaut, eben das Open Transport Tycoon Deluxe, über das wir heute sprechen. Das Spiel ist, wie gesagt, uralt. Das braucht man auch nicht weiter zu hinterfragen. Das hat aber einen riesigen Vorteil, denn man kann in dem Spiel wirklich riesige Maps generieren und die brauchen trotzdem relativ wenig Ressourcen. Mal abseits der Generierung, das kann eine Weile dauern, aber prinzipiell die empfohlenen Anforderungen sind ein Prozessor mit 2 GHz und 512 MB RAM. Ich würde sagen, wenn du irgendwo noch einen Taschenrechner rumfliegen hast, dann nutze ihn dafür. Erreicht. Kleiner Joke am Rande, da es ja jetzt wie gesagt auf Steam gelauncht wird und das eigentlich auch der Grund des Podcasts ist, die Mindestanforderung, da steht bei Prozessor, yes. Bevor wir jetzt auf das eigentliche Spiel eingehen, wollte ich nochmal ganz kurz auf das Originalspiel mit ein, zwei Sätzen eingehen. Und zwar ist dies 94 erschienen, also 1994. Ne? Also willkommen 2094, wenn du das hörst. Ja, das Originalspiel erschien 1994 von Chris Sawyer. Sollte ich Namen falsch aussprechen, seht's mir bitte nach. Das ist nicht meine Stärke. Und ist erschienen bei der Firma Microprose oder wurde vertrieben von der Firma Microprose. Der gute Chris ist bekannt durch Spiele wie Rollercoaster Tycoon, ja, oder eben Transport Tycoon und Transport Tycoon Deluxe, welches dann 96 erschienen ist. Die Entwicklung von OpenTTD, also der Variante, die, ich sag mal, kostenfrei war, begann im März 2004, um genau zu sein, am 6. März, und ist meines Wissens nach damals geschehen, weil sich dort entweder schon abgesehen hat, dass das alte Spiel nicht mehr gut lief, betriebssystembedingt, oder andere Probleme existierten. Auf jeden Fall wurde dies seinerzeit vom guten Ludwig Strigerois veröffentlicht. Lutte blieb dann noch ungefähr bis Version 0.3.3 Mitentwickler und ist danach ausgeschieden, vermutlich weil er nicht mit beitragen wollte, dass das Spiel dann in C++ übertragen wurde. Das Spiel wurde dabei am 1. April 2010 in seine Version 1.0 gehoben und hatte damit den Vorteil, dass es endlich komplett unabhängig von Transport Tycoon Deluxe war. Und somit die alten Dateien auch nicht mehr benötigt worden sind, die davor immer noch zum Betrieb notwendig waren. Das Spiel steht dabei für sehr, sehr viele Plattformen zur Verfügung. Ich werde jetzt hier nicht alle aufzählen. Das Klassische ist allerdings Windows, Linux und dazwischen sind noch ein paar Perlen wie die Sony PSP oder Android. Klar, das könnt ihr euch einfach in App Store einmal runterladen oder Nintendo DS. Ja, also Wahnsinn, auf welchen Plattformen das überall erschienen ist. Das Spiel gibt es dabei in mehr als 50 Sprachen und ist, wie es der Name ja auch schon andeutet, Open Source. Das Spiel ist über folgende Plattformen, es mögen noch weitere Plattformen geben, aber zumindest die mir jetzt bekannt sind, folgendermaßen verfügbar. Einmal als Direktdownload über die offizielle Webseite, seit ein paar Monaten im Microsoft Store, der Android App Store, den hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und das ist ja der Grund der Aufnahme dieses Podcasts, letztlich auch über Steam ab den 1. April. Die Steam-Integration wird hierbei sehr oberflächlich werden. Das heißt, es wird zumindest zum Beginn keine Achievements und kein Steam-Overlay geben. Der Hintergrund hierzu sind rechtliche Geschichten, aufgrund dessen, dass das Originalspiel tatsächlich noch aktiv angeboten wird und hierdurch die Entwickler sich nicht angreifbar machen möchten gegen rechtliche Auflagen. Die weiteren Eingrenzungen sind entsprechend auf der Grundlage, dass jede Plattform gleich bedient werden möchte, sprich man möchte halt so wenig Arbeit wie möglich in Kleinigkeiten investieren, die dann wiederum nur auf Plattform A sind oder wieder nur auf Plattform B zur Verfügung stehen. Als zusätzlichen Punkt kann man dazu sagen, dass man natürlich auch den Entwicklungsaufwand so klein wie möglich halten möchte, denn wenn man jetzt für jede Plattform eigene Features entwickelt und parat hält, dann müssen die natürlich auch supported und entsprechend gepflegt werden. OpenTDD ist in der Grafik der 90er Jahre gehalten, so in die Richtung à la Sam Hospital oder Rollercoaster Tycoon 1, nicht 3, ja, 1, und hat eine isometrische Ansicht. Das kennt ihr vermutlich auch aus aktuellen 8-Bit-Spielen, so in die Richtung ist die Grafik gehalten. Wie alle Spiele, die halt wirklich sehr, sehr alt sind, ist natürlich die Grafik auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ja, also die 16-Bit-Grafik oder 8-Bit-Grafik, ich bin mir gerade nicht sicher, die original im Spiel verwendet wird, ist tatsächlich nicht mehr auf aktuellen Systemen mit am besten noch einem 4K-Monitor wirklich nicht mehr schön anzusehen. Die Entwickler haben jedoch eine Möglichkeit hier gegeben, dass die Leute auch weitere Grafiksets zur Verfügung stellen können. Ich benutze zum Beispiel Z-Base, das ist eine 32-Bit-Variante und die ist durchaus noch ansehnlich.
Wenn ich da mal einhaken darf, ist das so ähnlich zu verstehen wie bei Minecraft, dass man da so Texture Packs drauf machen kann?
Ich kenne jetzt Minecraft nicht, ich gehe aber davon aus, dass das auf einem ähnlichen System basiert, ja. Also es wird entsprechend die Grafiksets einfach ersetzt durch andere.
Also die Gebäude oder sonst wie sind deutlicher zu sehen oder halt nicht diese starke Pixeloptik.
Genau, also es wird eben anstatt einer 8-Bit-Set wird ein 32-Bit-Set verwendet oder halt whatever.
Verkürzt, hochauflösender.
Genau.
Ah, okay. Ja. Okay.
Neben Grafikanpassungen gibt es auch noch Erweiterungen, welche Quality-of-Life-Funktionen erweitern oder die kompletten Städte anders funktionieren lassen, etc. Das kann man entsprechend nutzen, wenn man möchte, man muss es aber nicht nutzen. Letztlich hat man im Spiel auch so schon enorme Feinstellschrauben als Möglichkeiten. Sprich, du kannst einstellen, wie groß die UI dargestellt werden soll, bis hin, welche Nachrichten als Zeitung oder als Tickernachricht oder gar nicht aufgezeigt werden sollen. Könnte man sich rein theoretisch zum Beispiel über Zeitung informieren lassen, wenn der Computergegner einen neuen Bus auf die Straße stellt? Kleiner Pro-Tipp, macht es nicht. Man kann der KI zum Beispiel auch verbieten, bestimmte Arten von Transport zu nutzen. Also zum Beispiel, dass der einen nicht mit Bussen nervt oder nicht mit Flugzeugen nervt oder ähnliches. Man kann die KI somit auch komplett ausschalten. Ist nicht notwendig, kann man auch so machen. Aber man kann ihn sozusagen auch über diesen Weg deaktivieren, sodass er nur noch eine leeres Firmengerüst darstellt und einen vielleicht ein bisschen mit Stadtaktivitäten nervt. Aber prinzipiell kann man die KI auch so ausschalten.
Das klingt also wie variabel einstellbare Schwierigkeitsgrad.
Kannst alles fein einstellen. Also.
Ja, wenn du sagst, du kannst die KI beschränken, dann machst du es dir ja schwerer oder leichter.
Ja, wobei auch hier gilt wieder, das regelst du normalerweise tatsächlich über die Art der KI, die du auswählst. Sprich, über die Erweiterungen hast du die Möglichkeiten, schwere und leichte KI-Intelligenzen zu downloaden.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Standard-KI ist. Wenn ich das spiele, schalte ich die KI bei mir persönlich aus. Ich möchte einfach nur ein bisschen vor mich hinbauen. Prinzipiell meine ich mich aber zu erinnern, dass vor ein paar Jahren, als ich die KI anhatte, sie mir irgendwann wirklich penetrant mit den Bussen auf die Nerven gegangen ist und ich denen dann irgendwann einfach die Busse verboten habe. So, jetzt haben wir so viel über das Spiel an oder beziehungsweise das Vorspiel und das Spiel an sich gesprochen. Worum geht's denn überhaupt in diesem mysteriösen OpenTTD? Nun, ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgekommen. Man baut hier ein Transportunternehmen auf, bei welchem man Personen und Waren von A nach B transportiert. Teilweise auch in Abhängigkeiten, also wie zum Beispiel das Stahlwerk kann logischerweise nur Stahl produzieren, wenn es Eisen erhält. Und die Fabrik kann nur arbeiten, wenn sie entsprechende Waren erhält, wie eben Stahl, und kann dann daraus lustige Dosen machen, wobei das hier entsprechend zusammengefasst wird als Waren. Also es gibt jetzt keine Einzelwarengruppen wie Nahrungsdosen, Stühle, Tische, sondern es wird wirklich einfach als Waren zusammengefasst, ist also sehr komprimiert. Prinzipiell hat man hier als Ziel ja dann 2050 oder 2051 vorgegeben und ab dann bekommt man eine Bewertung, wenn man das bis dahin schafft, und wird dann auch in die Hall of Fame eingetragen, wenn man es dann unter die Top 10 schafft. Insgesamt kann man hierbei bis zu 1000 Punkte erhalten. Das ist allerdings, ich sag mal, du spielst das vielleicht einmal darauf hin, die volle Punktzahl zu erhalten, und danach spielst du halt, weil du spielen möchtest, weil du deine Logistik aufbauen möchtest. Das Spiel hat ja einen enormen Wiederspielwert durch random generierte Maps. Ja, also jede Map sieht anders aus.
Du sagst, du spielst bis 2050, kriegst dann eine Bewertung. Das heißt, es ist kein Endlosspiel?
Du hast tatsächlich die Möglichkeit. Dafür musst du allerdings in den Einstellungen einstellen, dass dir die Fahrzeuge nicht verschwinden. Also prinzipiell haben alle Fahrzeuge ein gewisses Endzeitdatum, ab dem sie, also es haben, hat ein Erscheinungsdatum, wann das Fahrzeug erscheint, und eine Endlaufzeit. Das heißt, irgendwann verschwinden die Fahrzeuge auch wieder vom Markt. Wenn du nach 2050 weiterspielen möchtest, solltest du dies in den Einstellungen ausschalten. Das heißt, dass die Fahrzeuge nicht wieder verschwinden.
Du kannst aus dem Grund nicht weiterspielen, weil du nach 2050 keine Fahrzeuge mehr kommst und irgendwann 2050, 55 die letzten Fahrzeuge vom Markt verschwinden.
Wann die jetzt genau verschwinden, weiß ich nicht, aber es wird dann sehr dünn und irgendwann, ja, sind halt alle weg. Es gibt aber durchaus, ich hatte mal so einen kleinen Sneak in die Multiplayer-Maps reingeschaut, wo so irgendwo bei Jahr 5500 Schieß mich tot sind. Ne? Und dafür muss man halt aber tatsächlich ausschalten, dass die Fahrzeuge auslaufen.
Man kann das spielen, dass man quasi eine Kampagne hat, die bis 2050 läuft. Oder ja, man kann durch Umgehung bzw. Anpassung des Spiels auch daraus ein Endlosspiel machen.
Genau, so ist es. Wo du das schon gerade ansprichst, würde ich gerade einen Punkt vorziehen. Prinzipiell gibt es neben den Standard, ich sag mal, 2050 ist schon relativ lang. Also man startet regulär, wenn man das Spiel nicht anpasst, 1950, und das ist schon durchaus eine ganz ordentliche Zeitspanne. Man kann aber tatsächlich auch Szenarios spielen. Ja, also prinzipiell gibt es auch einen Szenario-Modus. Die spiele ich aber nicht. Von daher kann ich dazu nicht viel sagen, wie gut die Balance sind etc. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Wer also keine Lust hat, Endlos-Modus ohne Ziel zu spielen, der kann auch tatsächlich sich ein Szenario schnappen. Sowas wie Eroberer Amerika mit Eisenbahn. Ne? Sowas in die Richtung.
Das heißt also, du hast ein Kampagnenspiel oder halt ein zeitgebundenes Spiel, wie man das auch nennen mag. Oder mit Anpassung kann man sich ein Endlosspiel herausbasteln, wie man es gerade haben möchte.
Ja, das kann man durchaus so zusammenfassen, Hemi. Letztlich hast du vier verschiedene Map-Typen standardmäßig zur Verfügung, aus denen du letztlich deine Spielewelt erstellen kannst. Ja, es gibt in dem Fall das gemäßigte Klima, die Wüste, das Schnee und die Spielzeugwelt. Das ist so ein bisschen eine Fantasy-Welt in der Richtung wie Alice im Wunderland oder sowas in der Richtung, also mit Seifenblasen, Fabriken und, ja, also da geht einiges. Der Transport der Waren und Personen erfolgt hierbei tatsächlich sehr vielfältig. Einmal zu Land, dort gibt es LKWs, Trams rein theoretisch und Züge. Dann zu Wasser mit Schiffen und zur Luft mit Flugzeugen und Hubschraubern. Mit der Zeit werden dann die fortschrittlicheren Transportmittel wie elektrische Bahnen, Einschienen, Magnetschwebebahnen freigeschaltet. Das Übliche halt, was man so kennt, was mit der Zeit kommt. Das Schöne in diesem Spiel, und das war glaube ich sogar schon im Originalspiel, ist, dass man tatsächlich diese Strecken mit einem Upgrade-Button simpel upgraden kann. Sollte man allerdings vorsichtig sein, während natürlich die normalen Schienen und die elektrischen Schienen noch kompatibel sind, hat man das Problem, dass wenn man dann zum Beispiel von den elektrischen Schienen auf die Einschienenbahn geht, die nicht mehr so kompatibel sind. Das passt dann nicht mehr. Ja, aber sie sind halt ineinander upgradebar, sodass man nicht nochmal komplette Strecken bauen muss. Man sollte dann jedoch alles komplett umbauen. Das muss man bedenken. Die Freischaltungen sind hierbei zeitbasiert und müssen also nicht über ein Skilltree oder über ein Forschungsbüro freigeschaltet werden.
Das heißt, je weiter dein Spielfortschritt ist in der Zeit her, desto besser werden deine Transportmöglichkeiten.
Richtig, ne? Also während du, wenn du 1940 startest, noch Züge hast, die maximal 128 fahren, hast du genaues, ja, weiß ich jetzt nicht, aber um die 80er, 90er Jahre rum, dann Züge, die halt auch ihre 300 km/h erreichen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Fahrzeuge ja vom Markt verschwinden, bist du auch gezwungen abzugraden.
Rein theoretisch ja, denn es gibt eine Mechanik im Spiel, dass die Modelle auslaufen. Und je älter sie werden, umso öfter gehen sie kaputt. Neue Fahrzeuge werden einen übrigens manchmal auch einfach vorweg angezeigt, sozusagen als Beta-Modell. Die bekommst du dann als Betreiber deiner Linie sozusagen vorweg, so nach dem Motto, hey, guck mal, wir launchen nächstes Jahr das und das. Willst du das schon mal testen? Ein Early-Access-Fahrzeug. Und das ist eigentlich ganz nice, denn damit hat man, zumindest für den Moment, einen kleinen Vorteil. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob diese Mechanik auch im Multiplayer greift. Habe ich noch nicht getestet. Müssen wir mal testen. Aber auch das kann man natürlich alles wieder an- und ausschalten und sogar variieren, wie oft sie kaputt gehen etc. Pipapo, ganz gewöhnlich in den Einstellungen. In den sehr, sehr umfangreichen Einstellungen.
Also ist das Einstellungsmenü schon ein Spiel in sich?
Die kann man tatsächlich erweitern und nochmal erweitern. Es gibt drei verschiedene Modis. Da ich jetzt mal ganz salopp, wie man die Einstellungen ansehen kann. Von in Anführungszeichen Basic, das sind dann ungefähr ja 200, 300, 400 Einstellungen, bis hin zu ausführlich, wo man wirklich jeden Pipifax einstellen kann.
Der Einstellsimulator. Ja, aber das ist ja cool. Da kann man sich aber aus dem Spiel immer wieder was Neues basteln. Das ist ja gar nicht schlecht.
Richtig. Neben dem Bauen von Trassen, Straßen, Bahnhöfen und natürlich den entsprechenden Fahrzeugen dazu, hat man auch die Möglichkeit, wenn man es einstellt, dass man Städte und Industrien gründen kann. Das ist jedoch nicht in der Art, dass man jetzt eine Industrie hinstellt und sagt, cool, jetzt verdiene ich an der Industrie auch noch mit, sondern es ist tatsächlich so, dass man sozusagen irgendeinem Typen Geld gibt und sagt, hier baue Industrie, ich kümmere mich um den Transport. Aber damit kann man sich zum Beispiel auch Sachen bauen wie, oh, ich habe hier noch ein Kraftwerk, was unbedingt noch irgendwie Kohle braucht, aber der Weg ist so absurd lang oder es wird nicht genug produziert von dem anderen Kohlekraftwerken, dass ich da vielleicht noch ein weiteres Kohlekraftwerk bauen möchte. Diese Geschichten sind allerdings sehr teuer. Also wir reden hier von Millionen Minimum und bei den Städten geht es auch schnell in 2- bis 3-stellige Millionenbereiche, die die Gründung kostet. Das heißt, das ist nichts für das Early Game, das geht dann schon eher ins Mid- und Late Game rein. Das Spiel verfügt auch über eine Menge Quality-of-Life-Funktionen. Ich weiß, das sind immer so Punkte, die kritisieren der Hemi und ich in anderen Spielen, dass eine Menge an Quality-of-Life-Funktionen noch fehlen, was aber oft daran liegt, dass wir sehr viele Indie-Titel testen und spielen, wo das einfach logisch ist, wo man sich erstmal um das Main-Game kümmert. Das Spiel ist ja nun schon ein paar Jährchen auf dem Markt und hat sich dadurch auch ein paar Sachen angeeignet. So kann man zum Beispiel, eins, was ich schon erwähnt hatte, war das Updaten auf die nächsthöheren Ebenen von den Schienen. Man kann auch einstellen, dass man mit einem Rechtsklick Menüs schließen kann. Man kann die Möglichkeiten nutzen, dass man sagt, ich möchte gewisse News nicht angezeigt bekommen oder eben doch. Ja, also vielleicht ist ja für einen super spannend und super wichtig, wenn ein Fahrzeug alt wird und braucht das unbedingt als Zeitungsnachricht anstatt als Tickernachricht. Der andere sagt, es ist mir sowas von Banane, ich schalte es komplett aus. Hier hat man totale Freiheit und Möglichkeiten, das sich so anzupassen, wie man möchte. Und das finde ich sehr angenehm. Das, was ultimativ wichtig wird im Laufe des Spiels, ist zum Beispiel auch, dass man alte Busse, alte Bahnen etc. ersetzt. Und bei der Masse an Fahrzeugen, die man baut, ja, ich spreche hier von 3- bis 4-stelligen Zahlen, die man auf großen Maps verbaut, ist es absolut wichtig, dass man das automatisiert durchführen kann. Dafür gibt es Gruppen und die Gruppen kann man dann sagen, hey, nimm diesen Bus, ersetze ihn durch den und tschüss. Und dann machen die das automatisch. Das ist eine gar nicht mal so alte Funktion. Ich glaube, lediglich 2-3 Jahre alt. Und sie funktioniert hervorragend und ist super wichtig. Also nach einzelnen Fahrzeugen zu suchen auf einer Map, die, keine Ahnung, 4000 mal 4000 Kacheln groß ist, ist unmöglich mit der Zeit. Deswegen ist es eine super wichtige Funktion.
Du legst einfach in einem Menü fest. Sagen wir mal, der Bus von 1970 hat eine Lebensdauer von 20 Jahren. Und sobald dieser Bustyp 20 Jahre erreicht hat, wird er durch den nächstneueren Bustyp ersetzt. Und das gilt für die gesamte Karte.
Jein. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass Fahrzeuge automatisch ersetzt werden. Was ich jetzt nicht auswendig weiß, ist, ob das dann auf den automatischen Typ geht oder ob dann automatisch der gleiche Typ gekauft wird.
Ja, ja, das, ich kenne es ja von Transport Fever oder so, dieses automatische Ersetzen der Fahrzeuge, was du halt sagst, weil die Mengen halt so groß werden, dass man das nicht mehr überblicken kann, die dann irgendwo welche unterm Radar fliegen. Also es gibt ein automatisches Ersetzen der Fahrzeuge, in welche Richtung das jetzt geht, ob es durch den gleichen Typ ersetzt wird, was ja nicht geht, wenn es dieses Fahrzeug in dem bestimmten Spieljahr nicht mehr existiert.
Also das eine auf jeden Fall, das ersetzt werden kann automatisch, wenn das Alter überschritten ist, kannst du auch konfigurieren, ob es überschritten sein muss, ob es unterschritten sein kann. Die Funktion, die ich meine, ist tatsächlich eine manuelle Funktion. Das heißt, du kannst dir deine Fahrzeuge in Gruppen einsortieren. Wie du die sortierst, warum und weshalb du die sortierst, bleibt dir überlassen. Du kannst sie nach Stadt sortieren, du kannst sie nach Fahrzeugen sortieren. Ich mache das in der Regel nach Fahrzeugtypen, also Busse, LKW und Züge. Bei Züge mache ich in der Regel manuell, aber Bus und LKW vor allem wird sehr schnell sehr anstrengend. Und danach den unterschiedlichen Typen, was weiß ich, Kohlelaster, Postlaster, damit man dann mit einem Klick tatsächlich sagen kann, okay, pass auf, der alte Bus muss ausgetauscht werden durch den neuen. Zack, hat man halt, keine Ahnung, die 100 Busse dann ausgetauscht.
Das klingt für mich dann eben so, dass gerade dieses Open wieder zum Tragen kommt. Es gibt die Ersetzen-Funktion und diese kannst du wieder so offen konfigurieren, wie du es gerne haben möchtest.
Ja, es ist wirklich, also dieses Spiel hat sehr viele Möglichkeiten. Man muss davon nicht alles nutzen. Es wird einen erstmal erschlagen, wenn man ins Menü reingeht, das ist logisch. Bei dieser Masse, aber man kann es nutzen. Und das ist halt das Schöne. Du hast die Möglichkeiten, die viele aktuelle Transportspiele leider nicht haben, weil sie entweder schnell zusammengeschustert sind oder einfach nicht zu Ende gedacht sind oder weiß dann irgendwann.
Die halt im Endeffekt keine 20 Jahre Entwicklungszeit hinter sich haben.
Genau.
Ja, das ist ganz klar. Also ich denke mal, dass gerade bei OpenTTT viele Sachen eingeflossen sind, die von den Spielern mit angemerkt wurden. Dann wurde das noch eingebaut, jenes noch eingebaut.
Ja. Noch ganz kurz zur Wirtschaft, wie die funktioniert so ein bisschen. Also im Standardspiel erfolgt die Berechnung der Preise über je nach Ware, je nach Abstand und je nach Geschwindigkeit. Wobei sich natürlich, das ist klar, 1800 schieß mich tot, eine andere Geschwindigkeit zu Preisvariante ist als 2050. Ich glaube, das ist logisch, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Prinzipiell lässt sich da aber sagen, je schneller und weiter weg, je mehr Geld. Es gibt Statistiken, welche einem die Übersicht behalten lassen, angefangen vom einzelnen Fahrzeug, das einen sagt, hey, ich mach Verlust, kümmere dich mal drum, bis hin zu, wie viel Gewinn man im aktuellen Jahr macht. Da kommt auch jährlich eine Übersicht, die sagt, bam, das sind dann ein paar Zeilen. Oder zu ausführlicheren Statistiken, wo man den Betriebsgewinn, den Umsatz und Ähnliches sehen kann. Ansonsten gibt es noch zu sagen, OpenTTD hat einen Multiplayer-Modus, der relativ simpel ist. Man kann sich auch sehr bequem und einfach einen eigenen Server dafür aufsetzen. Da sind keine großen Kenntnisse notwendig. Die Maps kann man einstellen, wie man möchte. Habe ich eigentlich erwähnt, dass die Maps bis zu 4096 mal 4096 Felder sind?
Ja, ist schon gefallen, bloß man hat ja keinen Vergleich zu Fußballfeldern. Von daher ist das relativ.
Sind sehr viele Saarländer.
Ah, das ist gut.
Also, es ist wirklich eine große Map. Wenn du dir eine große Map aufbaust von 4000 mal 4000 Feldern, wundert dich nicht. Selbst auf einem aktuellen Rechner kann das mal 5 bis 10 Minuten dauern, bis diese Map generiert worden ist. Danach läuft flüssig, keine Sorge.
Da habe ich gerade zwei Fragen. Kartengröße generieren, sind die prozedural?
Ja.
Okay. Jedes Mal generieren kriegst du einen Hash oder sonst was und dann ist sie immer wieder neu.
Genau.
Okay.
Du kannst dabei sogar wieder frei entscheiden, wie viel Industrie du drin haben willst, wie viele Städte du drin haben willst.
Ja,
wie
gut,
viele
das haben wir schon gesagt, Einstellbarmöglichkeit ist ja fast unendlich.
Ist so Unendlichkeit,
ja, ja.
Und viel weiter.
Und da ist nämlich dann wieder die Frage Unendlichkeit. Wir haben ja darüber gesprochen, du kannst Kampagnen oder halt eben bis zum 2050er Jahr spielen. Wenn du jetzt im Jahr 1950 startest, bis 2050 spielen möchtest, wie ist im Durchschnitt denn so ein Jahr zu bewerten von der Spieldauer her in Echtzeit? Wie lange braucht man denn so ungefähr, um diese 100 Jahre durchzuspielen?
Wenn ich die Pause-Funktion abziehe, hast du zwei verschiedene Modis, die Standardgeschwindigkeit. Boah, wie kann man das deuten? Ein Monat, zwei, drei Minuten, irgendwie sowas rum?
Ja, ja, also wenn die Spielzeit ganz normal läuft, baust du ja dann quasi in Echtzeit weiter, wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder du kannst auch in Pausenfunktionen bauen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, kannst du einstellen.
Gut. Ich sag mal so, wenn du nichts dran änderst in der Standardeinstellung, wie lange dauert ungefähr ein Jahr, bis das durchgelaufen ist?
Ja, also wie gesagt, ich werde wirklich davon ausgehen, so zwei, drei Minuten ist ein Monat.
Ja, dann kommst du also zwischen 20 und 30 Minuten pro Jahr.
Ja, so ungefähr.
Ja gut, also hat man so eine Partie ja nicht mal am Nachmittag unbedingt durchgespielt.
Nein.
Ja, ja. Das war meine Frage, um mal so abzuschätzen, weil wenn man immer sagt, okay, das ist ja kein Endlosspiel, das ist Kacke. Wenn die Kampagne, sag ich mal, wenn die in eine Stunde durchgespielt hast, ist es für den einen oder anderen ja auch ganz schön. Aber ich bin ja dann auch eher der, lieber gerne rumbastelt und macht und tut und nicht diesen Zeitdruck haben möchte. Wenn du die normale Standardspielzeit nimmst von 100 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du auch gut und gerne mal entweder einen ganz, ganz langen Nachmittag damit zugange oder halt auch über mehrere Tage.
Genau. Ja. Was ich mir, wenn ich Singleplayer spiele, natürlich einschalte, ist klar, dass ich auch im Pausenmodus bauen kann. Hat auch den Grund, dass wenn du mal an Schienennetz arbeitest und da fahren schon, keine Ahnung, 10 Züge drauf, du kommst ja gar nicht hinterher.
Ja, kannst schlecht die Schiene wegreißen, ändern und der Zug steht dann da und verliert Geld und so.
Mhm,
ja,
genau.
Okay.
Ja. Aus diesem Grund stelle ich mir das zum Beispiel immer komplett direkt um, wenn ich ein Spiel starte und sage, ich möchte alles während der Pause machen können. Standardmäßig ist es tatsächlich so eingestellt, dass du nicht bauen kannst während der Pause.
Ja, das sind halt so Erfahrungen, die man mit der Zeit macht, wenn man das Spiel öfter mal spielt, denke ich mal.
Ja.
Das ist ja dann das Schöne, wenn man halt viele Einstellmöglichkeiten auch findet. Die Frage stellt sich dann immer erst hinterher, wenn man es dann gespielt hat, ach Mist, das ist ja blöd. Mir gehen die Züge immer pleite oder sonst wie, dass das funktioniert. Wenn ich am Bauen bin, kann man das nicht ändern. Und dann gehst du halt in dein Menü rein und nach 3 Stunden Studieren des Menüs hast du dann den Punkt gefunden, so ungefähr. Ne?
Last but not least, OpenTTD hat auch einen Multiplayer-Modus. Die Maps kann man hier, also das Größte, was ich jetzt mal so auf Anhieb gesehen hatte, war eine 8000er mal 8000er Map. Also scheinbar kann man die auch noch größer einstellen. Das könnte aber sein, dass das gemoddet ist. Aber ansonsten kann man hier tatsächlich auch sehr bequem über ein ganz normales Lobby-System, oder was ist ganz normal? Ich kenne genug Spiele, die kein Lobby-System haben, aber dies hat ein Lobby-System, wo man hunderte an Servern entweder von sich aus findet oder halt einfach seinen eigenen Server aufmachen kann. Das Spiel eignet sich aber als, ich würde sagen, einer der wenigen Aufbauspiele tatsächlich auch dazu, dass man das Multiplayer spielt, ganz einfach, weil man halt enorm viel Platz hat. Ja, also ich weiß, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, aber 4000 mal 4000 Kacheln sind wirklich eine Menge Platz mit bis zu 50, 60 Städte oder mehr oder vielleicht sogar schon dreistellig, ich habe es nicht im Kopf. Also es ist wirklich sehr groß und man hat Platz, um sich dort auszutoben, auch wenn man da mit 20, 30 Leuten draufhängt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was ist, wenn du das weißt, die Maximalzahl auf so einer Karte, wenn die jetzt mal maximal groß ist an echten Spielern?
Ich glaube dreistellig.
Dreistellig, okay. Dann bist du aber wirklich in dem Bereich, wo du Konkurrenz hast. Ne? Ansonsten sag ich immer, wenn man sich da einigt, okay, wir machen eine 2000 Kachel große Karte, spielen wir mit 3-4 Leuten drauf, dass man sich quasi nicht ins Gehege kommt.
Ja, das ist bequem machbar. Also, dass man dann eventuell doch mal was hat, wo man sich gegenübertritt, in Ordnung. Ja, wenn jetzt einer zum Beispiel relativ mittig anfängt und die anderen sind an den Rändern, das kann durchaus mal passieren. Wenn man aber sich sagt, ja, komm, du machst links oben, du machst rechts oben, du machst, ne, und so weiter. Klar, das kann man sich...
Durch Kartengrößenwahl und Absprache kann man sagen, okay, wir spielen zusammen eher miteinander, parallel nebeneinander und nicht aggressiv gegeneinander.
Ja, aber auch das andere ist möglich, ne, also man kann sich ja trotzdem mal zwischendrin ärgern und, was weiß ich, eine Schiene mal querstellen.
Ja,
das gut. Ist ja kein Problem, ne. Ansonsten würde ich sagen, sind wir, glaube ich, durch.
Eine Frage hätte ich noch, wenn das jetzt auf Steam erscheint, haben wir da eine Preisangabe?
Ja. Achso, du willst den Preis jetzt wissen?
Ja, lass mich raten. 0 oder?
Ja. 0 Euro.
0 Euro, es ist kostenlos.
Es gibt auf der Webseite selber eine Donation-Funktion, wer das tun möchte. Aber wie gesagt, es ist Open Source, es ist komplett frei für den kleinsten Geldbeutel der Welt, weil du brauchst halt wirklich, du kannst dir eine uralt Kiste dahinstellen. Wenn du sagst, du willst das nicht auf dem Rechner spielen, kannst du es auf dem Tablet spielen. Du hast wirklich alle Möglichkeiten der Welt. Auf dem Tablet finde ich es aber persönlich unangenehm. Solche Spiele gehören auf dem PC, aber die Möglichkeiten sind gegeben, dass man sich jetzt auch mal schnell anschauen kann und gucken kann, ist es was für einen.
Vor allen Dingen ist es ja auch dadurch gegeben, wenn du die Kartengröße einstellen kannst, dass man eine Maximalkartengröße auf dem Mini-Handheld wahrscheinlich nicht am Laufen bekommt, vernünftig mach hier sein oder es skaliert da auch ganz gut, das weiß ich nicht.
Also ich garantiere dir, du kriegst es auf jeder Schrottmühle dieser Welt zum Laufen. Also okay. Vielleicht, wenn du dein altes Nokia rausholst, dann wird es vielleicht kritisch, aber jedes moderne Handy dürfte diese Anforderung erfüllen.
Ein Spiel, wo man sich wundert, wenn man sagt, okay, ich starte mal den Download, oh, schon fertig. Ich habe da gar nicht so eine schnelle Leitung und trotzdem ist es dann gigantisch groß nachher.
Genau.
Ah, okay.
Zusammenfassend würde ich mal sagen, man hat unendlich Möglichkeiten. Wenn man das Genre mag, dann hat man wirklich eine Menge zu erkunden. Das einzige Manko, sage ich jetzt mal, wenn man das Spiel das erste Mal startet, man kriegt Augenkrebs. Also geht rein und geht euch am besten sofort einen aktuellen Grafikpatch holen. Und wenn man das gemacht hat, dann ist das Spiel ein schönes, isometrisches 2D-Spiel, wo man eine Menge Möglichkeiten hat mit den... Übrigens, 2D heißt nicht, dass es nicht unterschiedliche Ebenen gibt. Ne? Also es gibt durchaus Berge und Täler und so weiter. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen.
Pseudo-2D.
Das ist ein Pseudo-3D, ja.
3D, sorry, ja genau. Also wie bei Factorio. Factorio hat ja auch die Klippen und so ein Krempel drin. Da hast du auch mehr oder weniger Ebenen, wo du dann nicht dran vorbeikommst.
Es ist definitiv ein Fake-3D. Ja, es verstecken sich zwar hinter Bäumen und so weiter die Sachen und hinter den Gebäuden, aber es dürfte kein 3D sein.
Es gibt viele Überraschungen zu entdecken.
Ja, ich denke, das war ein schönes Fazit. Und dann würde ich sagen, das war's heute mit Doppelmeinung und der Folge OpenTTD. Am 15. geht's weiter mit einem Spiel, das Dahemi vorstellt. Überraschung, Überraschung. Wie ja bereits zu Anfang schon erwähnt, werden wir den Rhythmus auf den 1. und den 15. legen, wobei der 1. auf meinem Channel in der Regel erscheinen wird und am 15. halt dann bei Hemi, beziehungsweise beim Podcast ist es ja sowieso unrelevant. Für die YouTube-Zuschauer, lasst bitte ein Follow da, ein Like und kommentiert schön fleißig und bei den entsprechenden Podcast-Plattformen lasst doch ein Like da. Und Hemi, was wird es denn bei dir geben? Möchtest du das schon verraten?
Ich hole mal tief Luft. Nö.
Okay, und damit würde ich sagen, adieu, ciao, bis dahin.
Tschüss.
Gehabt euch wohl, euer Squirrelchen.